der Podcast.
Folge 163, Landesrechnungshof Narr.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Es ist nicht ganz so warm wie gestern, nur nochmal zur Information, es ist der 3.7.2025, gestern sind wir alle dahingeschmolzen. Heute ist es etwas besser, zumindest bei uns hier in Magdeburg. Ich frage mal, wie ist es in Berlin? Dort begrüße ich meinen Kollegen Thälmann. Lucke, grüß dich, Thälmann.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, hier ist ja auch schön. Also gestern habe ich mich halt deswegen erschreckt, weil die ARD einen Brennpunkt ausgestrahlt hat. Und das hat sie sich wirklich viele Jahre lang nicht getraut. Es gab gelegentlich, in besonders heißen Sommern gab es sozusagen aus dem Brennpunktstudio aufgenommene Folgen, die aber dann Sondersendung oder ARD extra hießen. Jetzt, gestern war tatsächlich ein Brennpunkt, also die Kacke ist am Dampfen im wahrsten Wortsinn.
Und das bei der Hitze. Ja, haben die wirklich einen Brennpunkt zum Thema Hitze gemacht? Also ich fand das ja letztes Jahr mit
Los Angeles. Ja, noch schlimmer ist, sie machen ja einen Brennpunkt, auch wenn es zu kalt ist. Das kommt jetzt seltener vor inzwischen, aber genau. Das soll auch so.
Ja, als es letztes Jahr in Los Angeles gebrannt hat, haben sie ja auch einen Brennpunkt gemacht. Mhm.
Ja, ist immer ein schönes, kann man viele Wortspiele draus machen. Ja, super, aber jetzt sag mal, Sebastian Hengstmann, was ist denn los in Magdeburg oder in Sachsen-Anhalt?
Also da nichts. Gar nichts. Hier liegt der Hund begraben. Nein, es gab gestern eine Razzia, es gab vorgestern eine Razzia, also am 30.06., am 1.07., egal, es gab eine Razzia im Landtag. Bullen sind angerückt mit 7000 Sixpacks, der ganze Domplatz war voll. Ging nicht, weil da gerade das Sommer-Open-Air-Theater vom Theater Landeshauptstadt aufgebaut ist. Dieses Jahr großes Musical The Addams Family.
Und da weiß man, wer wieder auf dem Balkon stehen wird.
Natürlich.
Der Landtagspräsident.
Wobei der jetzt bei der nächsten Landtagswahl nächstes Jahr nicht mehr antritt.
Aber der lässt sich bestimmt immer noch so ein VIP-Ticket für den Balkon ausstellen.
Wahrscheinlich. Man weiß ja auch nicht, wer nächstes Jahr Landtagspräsident wird von der AfD. Aber auf jeden Fall wurden die Büroräume der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der AfD-Fraktion durchsucht. Gott sei Dank wurden die Büroräume der CDU und der SPD-Fraktion auch untersucht, sonst wäre das Internet, glaube ich, zusammengebrochen. Und zwar geht es um Falscheinsetzung von Fraktionsmitteln. Das ist, glaube ich, jetzt der große. Also das ist ja eine Straftat der Landesrechnungshof, seines Zeichens Herrn Seibicke. Ganz großer Nörgler, muss man ja einfach mal sagen. Ganz großer Nörgler. Ja, der guckt ständig den PolitikerInnen auf die Finger und meckert, wenn die was nicht so machen, wie das vom Gesetz her. Und selbst wenn es gesetzlich guckt, der sagt ja trotzdem, das geht nicht. So, Thälmann, jetzt frage ich dich kurz, als ich weiß alles. Eine Fraktion, egal ob im Bundes- oder im Landtag oder sonst irgendwelche Parlamenten, wenn es eine Fraktion hat, hat diese Fraktion das Recht auf irgendwelche Mittel. Gehe ich da recht in der Annahme?
Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich geregelt, aber um sich zu organisieren im Landtag, schließen sich ja die Abgeordneten zu Fraktionen zusammen. Meistens ist es an bestimmte Bedingungen geknüpft. Im Bundestag zum Beispiel darf man nur dann eine Fraktion sein, wenn man entweder einer einzigen Partei angehört oder mehreren, die aber nicht miteinander in keinem Bundesland konkurrieren. Das heißt,
CDU, CSU.
Man dürfte jetzt nicht jemanden aus einer anderen Fraktion, ohne dass der aus seiner Partei austritt, einfach bei sich aufnehmen. Fraktionslose, Parteilose gibt es ganz vereinzelt, vor allem die Linkspartei macht das manchmal, hat manchmal eben Parteilose mit dabei, aber ja, das ist so und die müssen jetzt sich natürlich auch irgendwie organisieren, haben Mitarbeiter, haben irgendwie auch Geld für Spesen, was auch immer und unter anderem auch so Funktionszulagen für zum Beispiel Fraktionsvorsitzende oder parlamentarische Geschäftsführer oder sowas.
Und das zahlt aber nicht sozusagen die Partei, sagt dann hier du Fraktion, nee. Sondern das zahlt wirklich das Parlament.
Ja, also es ist ja nicht so, man kann ja jetzt zum Beispiel, manche Fraktionen haben ja zwei Vorsitzende, die werden ja jetzt nicht vom Parlament automatisch das Doppelte kriegen. Sonst würde ja jede Fraktion zwei oder wäre ja jeder Vorsitzender so geht es nicht, sondern das muss man sich schon so einteilen, also man hat da schon Spielraum.
Also dir steht eine bestimmte Summe zu als Fraktion.
Gemessen eben auch an der Größe und dazu kommt eben noch der sogenannte Oppositionszuschlag, also Fraktionen, die nicht an der Regierung beteiligt sind, kriegen etwas mehr. pro Kopf, weil sie eben, weil man davon ausgeht, dass die zum Beispiel nicht aus den Sachverstand, jetzt in Anführungszeichen, aus bestimmten, aus ihren Ministerien zurückgreifen können, zum Beispiel bei der Ausarbeitung von irgendwelchen Gesetzesentwürfen, die
deswegen ja,
eigentlich ist es ja so, Gesetzentwürfe, der normale Gang ist ja, dass die aus der Regierung kommen und dann gibt es ja diesen ganz komplizierten, das hat man im Unterricht, im Schulunterricht so gelernt, diesen ganz komplizierten Gesetzesgang. Also erstmal muss die Bundesregierung dem Bundesrat oder wie im Grundgesetz gesagt wurde, dem Bundesrate es zuleiten, der gibt eine Stellungnahme ab, vollkommen unverbindlich, das wandert dann erst in den Bundestag, in die Ausschüsse, Lesungen und so weiter und dann manchmal kürzt man das ab, wenn man also den Bundesrat am Anfang nicht beteiligen will, dann schickt man denselben Text aus dem Ministerium in die Fraktion und die sagt dann, oh, der ist jetzt von uns. Und dann genau. Macht man die Abkürzung, dann der Bundesrat wird zwar nach der Bundestagsabstimmung auch nochmal befasst, entweder Zustimmungsgesetz oder Einspruchsgesetz, aber er darf sich mit allem dann nochmal befassen, bevor es in Kraft ist. So, also das sind so diese eigentlich nicht sein sollenden Verstrickungen zwischen Fraktion und Bundesregierung.
Und das ist übrigens dieser Oppositionszuschlag, das war gerade in Sachsen-Anhalt, war das ja auch mal ein ganz großes Thema, und zwar bei der Tolerierung der sogenannten Minderheitsregelung, dem sogenannten Magdeburger Modell von 1994 bis 2002, wurde mehrfach von der CDU-Fraktion im Landtag versucht, der PDS-Fraktion damals, diesen Oppositionszuschlag wegzunehmen, weil die ja die Regierung toleriert haben.
Ja.
Hat übrigens nicht geklappt.
Und noch sind cooler, in Hessen gab es ja 2008 bis 2009 eine Hängepartie durch die Nichtwahl von Andrea Ypsilanti. Die CDU hatte die Wahl so weit verloren, dass sie zwar noch geschäftsführend im Amt war, aber keine Mehrheit mehr hatte und die hat sich damals auch einen Oppositionszuschlag gegönnt.
Also man haben alle Fraktionen im hessischen Landtag. Dann sagt, wow, ja. Wir sind hier alle. Das ist wie bei einer Alkoholkontrolle, wo vier besoffen im Auto sitzen. Und wer von Ihnen ist jetzt gefahren? Wir haben alle vier hinten gesessen.
Genau. So, und also deswegen diese verschiedenen Gelder, das ist alles gesetzlich geregelt natürlich. Und jetzt kann man natürlich da sich dran entlang schmuggeln und da kommt dann der.
Jetzt kommen wir nach Sachsen-Anhalt. Und jetzt ist es wohl so, dass diese Fraktionsgelder, die Ihnen zustehen, wie immer man die auch verteilt, da können wir ja gleich nochmal ausufernd gleich nochmal über den Bundestag reden. Das ist ja auch noch was ganz Spannendes. Das geht ja, ist ein ähnliches Thema. Haben wohl diese drei Parteien im Besonderen, Linkspartei macht sowas ja nicht und Grünen sind nicht mehr im Landtag und FDP, ja. Die sind dumm wahrscheinlich, haben die für sogenannte fraktionsfremde Zwecke eingesetzt. Zum Beispiel, das finde ich total krass, eine Fraktion darf die Mittel nicht für parteipolitische Zwecke einsetzen. Das heißt, die SPD-Fraktion darf von dem Fraktionsgeld keine SPD-Flyer drucken lassen.
Ja, also das ist natürlich auch wieder so, im Bilderbuch wäre das so oder in der idealen Welt, aber immer dann, wenn Wahlkampf ist, dann macht die Fraktion natürlich besonders hochglänzende Broschüren über ihre Bilanz. Da steht dann aber nicht, wählt uns bei der jetzt anstehenden Wahl, sondern ach, wie toll ist die Fraktion.
Genau.
Und da gibt es bestimmt.
Das ist rechtens.
Da gibt es ja bestimmt im Landesrechnungshof Juristen, die genau diese Fraktionsflyer sehr gründlich lesen und gucken, ah, da fehlt ein Komma, jetzt muss man darauf schließen, dass das für die Partei wirbt, die obendrauf quasi, die ja, ja, aber nominell ist das eben verboten. Und da jetzt ist jetzt die Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Aber es ist halt nun mal so. Und jetzt kann man, wenn man es aber wirklich organisiert macht oder auch also quasi verdeckt oder so, dann ist es natürlich auch noch ein Problem, also problematisch, ja. Und das ist wohl passiert.
Genau. Ja, es ist jetzt alles nicht so schlimm. Und die Kommentatoren haben auch gesagt, naja, da war Herr Seibicke, muss zu Hause wenig zu sagen haben. Wollte sich mal wieder ein bisschen profilieren, was übrigens auch völlig okay ist. Also ich finde die Institution Landesrechnungshof, Bundesrechnungshof, finde ich natürlich sehr günstig, weil stell dir mal vor, das gäbe es nicht.
Naja, jetzt du sagst es ja schon in dem Satz, du sagst, ich finde die Institution Landesrechnungshof, du hast es im Singular gesagt, es ist natürlich ein 16-facher Plural.
Ja, gut.
Und dann noch der Bundesrechnungshof.
Ja, aber wir brauchen jetzt nicht über Föderalismus diskutieren.
Ja, aber das ist schon auch, kann man auch schon der Meinung sein, dass das zu viel ist und manchmal, wenn man es so mit so irgendwelchen Fördergebern zu tun hat, dann sagen die schon, ja, wir prüfen es ganz, ganz genau, weil sonst kriegen wir Ärger vom Landesrechnungshof oder Bundesrechnungshof. Ja. Das heißt, die meisten Dinge, die der Bundesrechnungshof bekommt, die wurden...
Sind gar nicht parlamentarisch.
Nee, sowieso, also öffentlich halt, der prüft ja alles. Aber die meisten Dinge sind von ganz fleißigen Bürokraten in diesen ganzen Institutionen schon hundertfach geprüft worden und dürfen jetzt nochmal für nochmal teureres Geld dort geprüft werden, ohne dass was auffällt. Das heißt, es ist eine gewisse Angst. Ja, ich will ja nichts machen, was mir dann von oben... Ja. Ich meine, als ob so jemand dann entlassen würde, wenn er jetzt eine Förderung macht, die irgendwie ein paar Cent zu viel ist. Also,
wozu ja, ist schon passiert, also
die Frage ist halt, die Frage muss sein, wozu gibt es den Bundesrechnungshof oder Landes... Also ist der dazu da, damit alle Angst haben und alle schon quasi alles vollkommen korrekt oder beziehungsweise viel zu geizig oft, viel zu wenig ausgebend, wenig investierend machen, weil sie eben Angst haben? Oder soll es so sein, dass man nach Sinn geht, nach Einschätzung des Sachbearbeiters, der ja auch irgendwie eine Erfahrung hat, und dann schaut man, okay, kommt ab und zu mal was zurück, da müssen ein paar Euro zurückgezahlt werden. Das wäre ja eine sinnvolle Tätigkeit, aber wenn der Rechnungshof an sich gar nichts beanstandet, dann ist doch das System, hat doch eine Unwucht irgendwie und dann braucht man ihn auch. Also meine These ist, dass die Bürokraten in den meisten Behörden so fleißig und so, so fantasielos sind und so ängstlich, dass es denen gar nicht auffallen würde, wenn der Rechnungshof sich irgendwie abschaffen würde und jahrelang nicht auffallen würde. Also er fällt nicht auf, weil er so gut wie nie was rügt.
Also du meinst, dass es jetzt, also dass Ralf Seibicke quasi das deswegen auch unter anderem initiiert hat, damit der Landesrechnungshof seine Legitimation nicht verliert.
Ja, Aktionismus, ja. Irgendwas muss ich ja machen. Also zum Beispiel, das ist ja immer, man sagt ja immer im Theater oder im Kabarett, ein guter Regisseur ist nicht zu bemerken oder in der Talkshow, genau. Ein guter Moderator ist nicht zu bemerken.
Eine gute Synchronfassung merkt man nicht, dass sie synchronisiert ist.
Und wenn man jetzt aber ein Schlechter ist, dann würde man sagen, Mensch, ich bin jetzt frustriert, keine Sau nimmt Kenntnis von mir, jetzt muss ich mir auf die Kacke hauen und irgendwie was Bestimmtes veranlassen, was sozusagen zeigt, dass ich existiere. Und das sind immer die Schlechten, weil es gibt nun mal Jobs, die gar nicht traurig darüber sein müssten, wenn sie nichts zu tun haben.
Also
nichts zu tun stimmt ja nicht. Also sie sind ja aktiv. Aber dann eben zu sagen, also das gerade das mit diesem Fraktions- und Partei, wie dieser Trennung in Aktivitäten. Also letztlich, wenn zum Beispiel jemand in Personalunion Fraktions- und Parteichef ist und irgendeine Reise macht, ja, wer zahlt das dann? Oder beziehungsweise... Genau. Also man muss ja auch den Leuten schon noch eine Interpretation zugestehen.
Also das ist ja aber auch so, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich fahre morgens ins Kabarett, weil ich da jetzt gerade für Sommertheater immer mal Sachen hin und her fahren muss und so, keine Ahnung. Fahre morgens um 7 ins Kabarett. Ich als Kabarettist fahre natürlich mit meinem Dienstwagen und ich habe ja so ein elektrisches Fahrtenbuch, weil das einfach günstiger ist. Also das wird jeder Selbstständige wissen, so elektronisches Fahrtenbuch. Wenn ich da aber zufällig an der Schule vorbeifahre und meine Tochter da rauslasse, ist ja auch Privatfahrt. Also ich habe ja privat meine Tochter zur Schule gefahren, fahre dann aber ins Kabarett weiter. Und das Fahrtenbuch registriert das gar nicht, weil das ja diesen kurzen Stopp an der Schule gar nicht registriert. So. Aber das ist ja genau das. Also das
würde eher misstrauisch werden, wenn du auf dem Weg überhaupt an keiner Baustelle oder nirgends stoppst, weil das ist ja in Deutschland nicht möglich. Man muss ja immer irgendwo stehen bleiben.
Naja gut, aber das ist halt so ein GPS-Signal, was bei mir im Auto verbaut ist. Ja, und ich weiß gar nicht, wie das arbeitet. Das macht
nur die Strecke wahrscheinlich. Nur da geht's nicht drum.
Also es registriert auch Stopps, aber manchmal registriert es einen Stau als Halt. Und manchmal nicht. Also es ist komisch, wie das so gerechnet wird.
Genau, und wenn es jetzt so extrem streng wäre, dann müsstest du für jeden Stau, müsstest du immer ein Foto machen aus dem Fenster und sagen, da war wirklich Stau, da habe ich nicht irgendwie bei McDonald's mir noch was reingeschoben oder so.
Ich habe übrigens für dieses Fahrtenbuch, bloß mal so, ich habe das jetzt seit 5 Jahren, habe ich die absolute Substantivierung für mich entwickelt. Ich schreibe in dieses Fahrtenbuch zum Beispiel nicht Aufbau, sondern also das wäre ja auch ein Substantiv, aber Bauung. Oder Beratung ist ja okay, oder Bauung oder Kaufung. Kaufung Baumaterial. Das finde ich persönlich, ich weiß nicht, ob mir das irgendwann mal auf die Füße fällt, aber ich persönlich finde das so lustig. Aber es ist exakt nachweisbar, was zum Beispiel Obi Baumarkt oder so, Kaufung Baumaterial Sommertheater. Da kann man ja kein Finanzamt einen Strick draus drehen. Das ist eindeutig klar.
Am Ende hast du vielleicht sogar den richtigen Begriff gewählt, obwohl du die eigentlich verarschen willst.
Genau, das heißt so, Kaufung, das ist eine Kaufung. Naja, das habe ich aus, das war in der, Ernst Röhl, Eulenspiegel-Satiriker, hatte das mal gesagt, dass es in der DDR die absolute Substantivierung gab. Das heißt, in der Zeitung stand nicht Hund beißt Kind, sondern die Beißung des Kindes erfolgte von Seiten des Hundes. So war das in der DDR geredet, daher kam das bei mir. Egal, wir waren jetzt beim Thema Fraktionsgelder. Ja. Also, Sowohl die SPD als auch die CDU-Fraktion haben gesagt, hier alles, könnt ihr alles mitnehmen, alles offen. Ich habe den einen Sprecher, ich weiß gar nicht, wer der da auch mal, egal, der während der Pressekonferenz, dem man das Augenrollen ansah. Er tat es nicht, aber man sagt, ja, natürlich, wir werden, mein Gott. Oliver Kirchner, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender AfD im Sachsen-Anhaltischen Landtag, ist natürlich komplett ausgerastet. Mhm. Wobei ich das aber auch schön finde, und es wurde halt berichtet, in Social Media habe ich jetzt gar nicht weiter geguckt. Aber man kann ja nicht vorwerfen, dass das politische Ursachen hätte, weil es wurde ja sowohl SPD als auch CDU als auch AfD überprüft. Wahrscheinlich hat Seibicke das auch genau deswegen gemacht. Ich glaube nicht, dass der bei der CDU und bei der SPD wirklich was finden wird.
Aber, aber das ist halt wieder die Frage, ja, muss man, das ist auch wieder eine Angst. Oh, ich habe jetzt Angst, weil ich der Staat bin, dass mir die AfD vorwirft, ich hätte was gegen sie. Das tut sie
ja
sowieso.
Aber deswegen haben die doch auch den Verfassungsschutzbericht zurückgehalten, und, was ich Notverschämtheit fand.
Ja, man kann aber immer, wenn man der Meinung ist, man ist nett zur AfD, weil man anderen auch irgendwas, zum Beispiel im Bundestag, wenn die Zahl der Ordnungsrufe und so weiter, die ist unfassbar in die Höhe geschnellt, auch unter der Klöckner, da wird jede Kleinigkeit gerügt, oft sogar bei den demokratischen Fraktionen viel mehr, weil man irgendwie
damit denkt, die AfD nicht sagen kann, ihr habt
sie
auf uns abgesehen.
Ja, und sie sagt es natürlich trotzdem und sie sagt es und sie ändert ihr Verhalten nicht. Das heißt, das ist immer ein Trugschluss zu sagen, wir sind jetzt mal nett und machen irgendwas. Und du hast recht, das könnte man mal nachverfolgen, was da jetzt aus dieser Durchsuchung rausgekommen ist. Ob Union und SPD wirklich so was ganz Schlimmes getan haben mit dem Geld.
Also ich glaube persönlich, wenn es die AfD-Fraktion im Landtag nicht gäbe, hätte es diese Durchsuchung nicht gegeben. Ist meine Meinung, aber das werden wir vielleicht in den nächsten Folgen noch irgendwie rauskriegen. Wir haben ja noch 2 Folgen, bis die Sommerpause beginnt.
Aber ein Glück, dass Professor Böhmer das nicht mehr erleben musste.
Ach ja, ja, der Professor ist gestorben. Er ist der 2. Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, der nicht mehr lebt tatsächlich. Ja. Während wir in der letzten Folge festgestellt haben, dass die Bundeskanzler alle in der richtigen Reihenfolge geboren und bitte auch alle in der richtigen Reihenfolge abgelebt sind. Bei Friedrich Merz hakt es jetzt so ein bisschen aus, das stimmt nicht mehr ganz. Weil der ja tatsächlich, ja, der ist älter als die Merkel, ne? Nee, doch, der ist jünger als die Merkel.
Ja,
ne?
aber
er ist nicht jünger als Olaf Scholz. So, ja. Das ist das Problem. Das erste Mal, dass ein Bundeskanzler älter ist als der Vorgänger, war das in Sachsen-Anhalt ja alles immer ein bisschen chaotisch. Ja? Und wir haben jetzt der 2. sachsen-anhaltische Ministerpräsident gestorben nach Reinhard Höppner, der sehr unglücklich, also Wolfgang Böhmer ist jetzt mit 89 Jahren gestorben. Das ist
der war eh schon, ja, der war schon im Rentenalter, als er sein Amt überhaupt anfing.
Genau. Ja. Der war ein Jahr jünger als Adenauer damals, aber immerhin. So. Und der ist jetzt mit fast 90, kann man, glaube ich, gesichert sterben. Mhm. Also da ist das okay. Reinhard Höppner war ja noch nicht mal 70, als er gestorben ist. Das war schon ein bisschen toll. Also alle anderen leben noch.
Ich habe den noch in Erinnerung als den schlecht gelauntesten Politiker, den ich jemals, also vielleicht jetzt mit der AfD kann man das anders sehen, aber immer, wenn der irgendwelche Landtagswahlen gewonnen hat, kam er so vor die Kameras, der hatte ja auch so große Augenbrauen. Und dann mit seinem etwas, pumpigen...
Chefarzt.
Stimmt.
Der Chefarzt. Der war sein ganzes Leben Chefarzt. Der ist schon als Chefarzt auf die Welt gekommen.
Ja.
Hat die Gynäkologie in...
Wahrscheinlich in Wittenberg.
Ich glaube im Kreiskrankenhaus in Wittenberg geleitet, ja.
Ja.
Genau.
Wittenberg ist ja so ein Ministerpräsidenten-Hotspot von Sachsen-Anhalt.
Naja, das hat aber was damit zu tun, dass der persönliche Furzweckschnüffler von Wolfgang Böhmer war ja Rainer Haseloff. Mhm. Und den kriegen wir ja jetzt nicht mehr weg, weil wir alle Angst vor der AfD haben. Da ist jetzt wieder das große Ding.
Genau, ja. Also das soweit
also dazu. Entschuldigung, da muss ich jetzt nochmal kurz ranten. Das ist dieser unlogische Trugschluss. Man will nur verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird. Weil niemand, der wird doch jetzt die AfD wählen, weil Rainer Haseloff nicht mehr als Ministerpräsidentenkandidat ankommt. Die CDU hat doch nur Angst davor, dass sie dann anfangen, vielleicht dann doch Linkspartei oder SPD oder FDP oder sowas zu wählen. Die wollen nur verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird. In MacPom zum Beispiel wird es nicht zu verhindern sein. In Thüringen war es nicht zu verhindern. In Sachsen hat es knapp geklappt. Ne? Da ist die CDU noch die stärkste Fraktion. Mhm. Ja? Aber in Thüringen hat es nicht geklappt. In MacPom wird es nicht klappen. In Sachsen-Anhalt wird es knapp werden. Aber Hasi, geh in Rente. Du hast es dir verdient.
Ja.
Der dienstälteste Ministerpräsident
ist ja auch alles noch über ein Jahr hin bis zur Wahl. Also man hat
Entschuldigung,
ja wirklich,
bitte. Ist er sogar der dienstälteste Ministerpräsident aller Zeiten oder nur aktiv?
Nein, im Moment? Nein. Aller Zeiten, da gab es schon Spezialisten in den 60er Jahren, die
Ach ja, und Johannes Rau, vergiss es, ja natürlich, genau, da kommt ja also auch keiner ran. Genau.
Ungefähr 20 Jahre ist der Rekord.
Genau. So, Entschuldigung. So, gehen wir nach Berlin. Gehen wir zur AfD-Fraktion. Wir kommen von dem Thema nicht weg. Die AfD-Fraktion hat Folgendes gemacht. Es liest sich ja sehr schön so. Alice Weidel und Tino Chrupalla haben sich ihr Gehalt verdoppelt. Ja, haben sie ja effektiv gemacht.
Mhm.
So, jetzt habe ich aber, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sie haben jetzt aber nur ihr Salär als Fraktionsvorsitzende verdoppelt, ne? Oder haben sie ihre Diät? Nein. Also sie haben ja einen
Sie haben diese Funktionszulage eben auf den Betrag erhöht, den man sowieso schon kriegt als einfache Abgeordnete. Ja, also verdoppelt.
Genau.
Aber sie kriegt natürlich vorher als Fraktionsvorsitzende auch schon was. Also insofern ist es nicht verdoppelt.
Also, aber nur die, na doch. Die haben ja nur die Hälfte gekriegt. Also sie hatten ja nur quasi das Salär eines
Fraktions. Sie sind ja länger Fraktionsvorsitzende. Also das, wie lang, wann die genau welchen Betrag haben, da bin ich jetzt überfragt. Da muss man dann wieder den Rechnungshof fragen. Aber
diesmal aber den Bundesrechnungshof.
Ja, aber auch das sind ja Fraktionszulagen, die der Fraktion zustehen. Wenn die Fraktion das beschließt, dass die Chefs jetzt unbedingt das Doppelte kriegen, ja meinetwegen. Das finde ich weniger schlimm, als wenn... Wenn die ankommen mit ihrer Stiftung, die Desiderius Erasmus Stiftung, für die sie wieder Geld haben wollen, wobei das ja mit der Fraktion eigentlich nichts zu tun hat, sondern die sagen, ja, wir sind jetzt zum dritten Mal reingewählt worden, jetzt wollen wir auch eine bundesweite Stiftung haben. Da geht es um viel größere Summen und viel schlimmer angewandte Summen. Da werden nämlich Seminare dann bezahlt für Nachwuchsarbeit, was schon schlimm genug ist, wenn das andere, diese Seminarwelt ist ja auch sehr von Woken dominiert auf anderer politischer Seite, was auch ein Problem ist, weil die sich gegenseitig dann irgendwelche Seminare zuschanzen und um Inhalt geht es da gar nicht mehr. Und wenn das jetzt die rechtsextreme Seite auch noch macht, dann wird es auch nicht besser.
Genau.
Also das finde ich viel, viel problematischer. Naja. Aber wenn die AfD-Fraktion zustimmt, und das stimmt, sie argumentieren ja, die Fraktion ist jetzt ungefähr doppelt so groß wie vorher und sie ist auch insofern doppelt so anstrengend wie vorher gewesen. Und da muss man dem Gauland wieder recht geben, der schon am Tag nach der Bundestagswahl 2017 sagte, wir sind ein gäriger Haufen, manchmal sogar obergärig. Nee, gäriger Haufen und manchmal sogar obergärig.
Ah ja.
Also mit diesen Flachzangen sich zu befassen, wie Maximilian Krah oder so. Oder,
das Problem ist ja, natürlich sind das Flachzangen, aber sind halt gefährliche Flachzangen. Und das ist halt das große Problem.
Ja.
So wie Donald Trump. Das ist ja, also das sind ja, diese ganze Fraktion besteht ja quasi nur aus Donald Trumps.
Ja.
In einer gewissen Einrichtung oder anderen Richtung, Ausprägungsdings. Aber im Prinzip kann man sagen, die müssen da weg. So, ich leg mich da jetzt fest, die müssen da weg.
Okay, ja, das kann jetzt hoffentlich jeder gehört haben, der uns hört.
Ja, aber wenn ich konservative Idioten brauche, mein Gott, die CDU gibt es ja auch noch. Wo ist denn das Problem? Aber ja, ich weiß, die Merkel. Apropos die Merkel. Wie ist das eigentlich zu bewerten, dass unsere liebe Altbundeskanzlerin sich auf einmal, sag mal, macht ja das Spaß? Die steht da, gibt ein Interview und piekst den Fritz immer so ein ganz kleines bisschen. Oder wird das nur von der Presse hochsterilisiert?
Ich glaube schon, dass das irgendwie, das ist so eine Feindschaft, die auch nicht jetzt beendet wurde mit der Kanzler. Weil man könnte ja sagen, so, jetzt steht's, also die Merkel könnte von sich aus sagen, es steht nach wie vor 4-1. Ich war viermal Kanzlerin, Merz ist jetzt gerade mal ein halbes Mal, wenn man den Wahlgang den doppelten Wahlgang halbiert quasi.
Sag mal, du glaubst auch, dass die sich ins Fäustchen gelacht und die Hände gerieben hat, oder? Als er im ersten Wahlgang durchgefallen ist?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber man merkt schon, ihre Partei ist ihr egal. Sie sagte ja vor der vorletzten Bundestagswahl, sagte sie, ich werde die Wahlparty bei der Partei feiern, der ich nahestehe. Und sie brachte es nicht mal über die Lippen, dass sie nach wie vor Mitglied dieser Partei ist. Und dann kam ja vorgestern noch das Interview mit Friedrich Merz bei Maischberger, wie sie fragte, mit wem würden Sie lieber ein Glas Wein trinken, mit Schröder oder Merkel? Weißt du, das ist doch eine Antwort, die eigentlich relativ einfach fallen dürfte. Und er sagte, mit niemandem im Augenblick.
Wow. Er hätte ja einfach nur sagen müssen mit Merkel.
Nee, er hat sich dann rausgeredet und gesagt, ich trinke zurzeit sowieso kaum Alkohol, weil es so stressig ist. Aber darum ging ja die Frage nicht. Ja.
Genau. Ja, egal.
Also das ist wirklich auch beiderseits, dass man da jetzt nicht, dass er auch nicht die Größe hat und sagt, ja, sie hat ihre Verdienste, bla bla bla. Und natürlich, sie meldet sich gelegentlich, die wird ja überall auch noch beklatscht, weil sie halt in diesem Milieu das immer noch nicht verstehen will, dass sie wohl mehrere große Fehler gemacht hat. Das sind so, zum einen die Leute, die um die billigen Gaspreise trauern, und zum anderen noch mehr halt die Leute, die sagen, die Grenzen waren doch damals offen vor 10 Jahren, warum sind die jetzt nicht mehr offen? Ja, dass sich die Welt aber auch gewandelt hat inzwischen, das sollte man auch anerkennen, und das macht sie halt wiederum auch nicht. Die sagt, ich habe alles richtig gemacht.
Naja, da kann man so und so argumentieren. Ich will jetzt gar nicht über die Amtszeit der Merkel, da können wir uns mal noch 20 Jahre Zeit lassen. Und dann reden wir da in Ausgabe 4643 mal drüber. Mhm. Mir geht es um was anderes. Dass tatsächlich wirklich noch so, das ist ja mehr Boulevard als wirklich Politik, ne?
Ja, aber Politik ist ja, sie besteht ja aus einzelnen Menschen, und manche können miteinander, manche können nicht. Manche zum Beispiel, also auch in der SPD hat man ja die Leute, die einfach ihr Weltbild nicht zu Grabe tragen wollen, obwohl es schon in Trümmern liegt.
Ja, aber da werden die Leute bald zu Grabe getragen. Das ist ja,
ja, das ist immer zu hoffen. Aber
hallo!
Das.
Ich mach gleich wieder einen Sexwitz.
Naja, jedenfalls, oder dass man zum Beispiel, zumindest Lars Klingbeil hat ja gesagt, also auf dem SPD-Parteitag letzte Woche, ja, ich habe Fehler gemacht. Das kann man ja wunderbar machen, wenn man gerade schön auf dem Thron sitzt und wirklich alle Posten hat, die man haben wollte.
Darüber
und
dann haben wir ja noch gar nicht geredet.
Einfach sagt er, ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, wie wäre es denn, wenn du zum Beispiel einen deiner vielen Posten abgibst, wenn das wirklich ein Fehler war? Es war ja anscheinend keiner, weil er hat ja jetzt das, was er wollte. Und das ist auch wieder eine Frechheit zu sagen, ich habe Fehler gemacht, aber Edge, du sagst ja, Esken ist raus und tschüss.
63%, nee, 65, wie waren es? Es war erschreckend wenig. Also, wenn ich das gelesen hätte, hätte ich gesagt, okay, wer war der Gegenkandidat? Also, das klang ja, 63, ne? 65?
64,9.
Also 65, so. 65%! Ich glaube, das ist doch das schlechteste Ergebnis, was jemals ein SPD-Vorsitzender ohne Gegenkandidat hatte, oder?
Das ist richtig. Also es gab nur eine Ausnahme, Lafontaine gegen Scharping.
Aber da war halt ein Gegenkandidat.
Das war immerhin auch eine Überraschungskandidatur, und der hat ja dann gewonnen. Und insofern ist das außer Konkurrenz. Und es gab mal gelegentlich Vizevorsitzende wie Clement oder Generalsekretäre wie einen, den ich jetzt gar nicht mehr kenne, Olaf Scholz hieß der damals. Genau. Der, glaube ich, mit 52% nur gewählt wurde.
Ja, gut. Aber das ist ja nicht das Thema. Aber wenn man da daneben dann Bärbel Baas mit 117%, also das ist schon beeindruckend, ja. Also das ist ja und ich schwöre dir, von diesen 65% ist mindestens die Hälfte zähneknirschend gewesen.
Ja, aber da merkt man halt auch, so Parteitagsdelegierte, das sind halt, die wollen halt, deren Seele will gestreichelt werden.
Genau.
Ja, und dann kommt die Bärbel Baas und macht so eine typische Arbeiterrede vor lauter Leuten, die gar keine Arbeiter sind. Und ach, wir sind als alte Arbeiterpartei, ach wunderbar, kriegst du 95%. Das ist natürlich auch alles ein bisschen billig. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen die, aber das ist schon alles auch diese Rhetorik, die halt die SPD-Basis hören will, die mit der Realität aber auch immer weniger zu tun hat, weil man schon auch schauen muss, der Bürgergeldmissbrauch wird immer größer, dann bestimmte Wohltaten müssen vielleicht auch nichts mehr oder sind schwieriger zu rechtfertigen, und damit hat so ein Parteitag ja dann auch eigentlich nichts zu tun mit so einer Realität.
Genau, ja, aber wie gesagt, jetzt mal abgesehen davon, bleiben wir mal bitte weiter im rechten Milieu, also bei der SPD. Nein! Gehen wir mal ins Europaparlament.
Ja.
Es ist ein Misstrauensantrag gegen Ursula von der Leyen an. Und die Presse überschlägt sich gerade. Wenn man da mal ein bisschen genauer liest, die ganzen Nazis, die im Europaparlament sitzen, nutzen mal wieder die Gelegenheit. Und sie haben es geschafft, du brauchst 72 Abgeordnete, um so einen Misstrauensantrag einzubringen. Und
also Chef, ein Zehntel quasi, ja.
Genau, und der Chef irgendeiner Nazi-Fraktion, merkt mir die alle da nicht, hat jetzt 73 gekriegt und hat jetzt einen Misstrauensantrag, über den wird nächste Woche abgestimmt.
Ja.
Wobei, ist es noch nicht, ist schon durch, das abgestimmt wird, oder ist erstmal nur der Antrag zum Abstimmen eingebracht?
Nee, er muss dann abgestimmt werden, da gibt es ja also keine weitere. Durch. Also das.
Ich habe es jetzt irgendwie gelesen.
Es sei denn, jemand hat eine Unterschrift gefälscht oder so, aber das davon ist nicht auszugehen. Also nee, das kommt dann auf die Tagesordnung. Also der EU-Vertrag sagt, nach also mindestens 3 Tage muss der jetzt liegen bleiben, und dann wird abgestimmt. Das ist ja nächste Woche sowieso Sitzungswoche, insofern passt es. Und dann braucht man allerdings zwei Drittel aller Abstimmenden und gleichzeitig die Mehrheit der Mitglieder des Hauses. Und dann ist klar, das wird nicht passieren, weil, also das ist auch...
Also ich sag mal, Uschi hat sich schon immer sehr unbeliebt gemacht, aber so unbeliebt hat sie sich, glaube ich, nicht gemacht, oder?
Nee, und sie ist ja auch mit Mehrheit gewählt worden von den Angehörigen der ganzen Mitte-Fraktion oder fast, ja, irgendwie, das ist ja auch immer nicht ganz so einheitlich, dieses Abstimmung als Verhalten, aber da jetzt zwei Drittel gegen sie zu generieren, das ist absolut unmöglich. Und ja, also ist eigentlich Quatsch. Es gab nur ein einziges erfolgreiches Misstrauensvotum gegen eine EU-Kommission, das war 1999, gegen die Kommission von Jacques Santer. Und das war drei Monate vor der Europawahl und die blieb einfach geschäftsführend im Amt. Nur Santer selber ging in Rente und alle anderen blieben und zogen überhaupt keine Konsequenz. Und da ging es um mehrere tatsächliche Korruptionsfälle, unter anderem Martin Bangemann.
Ah ja, ich erinnere mich dunkel.
Und,
ein Namen, den man vorher nie gehört hat.
Ich glaube, der ist dann als Kompromiss so ein paar Wochen vor oder ein paar Monate vor dem Amtsende dann doch irgendwie schon selber zurückgetreten. Aber ansonsten hat man gesagt, nö, Eile mit Weile und alles Paletti. Und es gab auch das letzte Misstrauensvotum ist, glaube ich, 10 Jahre her und das hatte überhaupt keinen Erfolg. Ja.
Okay, gut. Also ja. dafür, dass eigentlich nichts passiert ist, war das ja doch eine recht ereignisreiche Woche.
Ja, und
Woche.
Der Bundestag hat ja jetzt auch diese Woche letzte Woche den Familiennachzug ausgesetzt. Das ist ja auch schon eine der ersten Maßnahmen.
Für Tino Chrupalla oder nein?
Genau. Nee, also tatsächlich war ja immer 1000 Personen pro Monat durften nachgezogen werden. Das heißt, nach Adam Riese konnten immer 250 islamische Männer quasi ihre Frauen nachholen.
Naja, im Durchschnitt.
Im Durchschnitt, genau. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also immerhin relativ geräuschlos durch, was ja auch im Wahlkampf ein großes Thema war.
Das wollte ich vorhin noch sagen. Auch Regierung, also Bundesregierung nicht, aber auch bei Landesregierung. Also unsere Landesregierung in Sachsen-Anhalt regiert ja wesentlich geräuschloser als die zum Beispiel vorherige. Da war ja hier Jamaika-Koalition, jetzt haben wir Deutschland-Koalition, also CDU, SPD, FDP, die mögen sich. Mhm. Du hörst nichts und es läuft. Also je weniger von einer Regierung.
Auch das wie das Rechnungshofprinzip.
Also, wenn man genau, das meine ich ja. Ja. Und eigentlich darf man ja bitte nichts vergessen. Letztendlich ist eine Regierung, gerade eine Landesregierung, Bundesregierung sehe ich das noch ein bisschen anders, aber gerade eine Landesregierung ist nichts weiter als eine etwas höher gestellte Verwaltung, ist mein Eindruck. Weil, ich habe das mal im Politikwissenschaftsstudium erlebt, dass eigentlich 95% aller Landesausgaben sowieso schon durch Bundesgesetze geregelt sind. Das heißt, so ein Landtag kann nicht mehr allzu viel machen.
Das stimmt, aber das gilt für die Bundesausgaben ja auch. Die besteht ja auch zum großen Teil aus Sozialleistungen oder Renten oder Sachen, die langfristig zugesagt sind. Da ist auch kaum Spielraum, 10% des Haushalts.
Genau.
Deswegen wird ja auch immer über so kleine Prozentpunkte dann immer in Prozent des BIP, das ja viel größer ist als der Haushalt, gestritten, weil es sich auf einen sehr großen Anteil desjenigen erstreckt, der überhaupt verfügbar ist im Haushalt.
Okay.
Und das steht jetzt an. Da kommen wir doch gleich, machen wir die Überleitung zu Korrekturen bzw. Ergänzungen.
Tilman Lucke, auch genannt der Korrekturensohn.
Ja,
das ist eigentlich ein Herr Schröder-Zitat, egal.
Genau, ich habe aus Versehen gesagt, dass dass nächste Woche schon die zweite und dritte Lesung des Haushalts ist. So schnell sind sie nicht, also es ist die erste Lesung und abschließend wird es dann abgestimmt in der Sitzungswoche im September. Genau. Das nur dazu.
Da sind wir ja schon wieder online.
Ja. Und da habe ich dann noch etwas rausgefunden bei unserer Wahlnachlese, das ist schon ein bisschen länger her zur Bundestagswahl, konnte ich nicht sagen, wie viele Wahlbezirke bei der aktuellen Bundestagswahl existierten, weil die Daten noch nicht veröffentlicht wurden. Also die einzelnen Wahlbezirke, jeder weiß ja, für welchen Wahlbezirk man die Einladung bekommen hat, also die Wahleinladung. Und dann kann man schauen, wie habe ich denn abgestimmt?
Genau.
Wenn man es nicht mehr weiß. Und das ist aber jetzt nach ein paar Wochen auch veröffentlicht worden. Und es gibt tatsächlich, es ist in der Größenordnung wie letztes Mal, also es gibt insgesamt 95.045 Wahlbezirke. Davon ungefähr etwas über 2/3 Urnenwahlbezirke, also 66.000.
Also das sind im Prinzip Wahllokale.
Genau, Urnenwahllokale, Wahlbezirk ist das gleiche und ein Drittel da und also etwa 29.000 Briefwahlbezirke, das heißt, da teilen sich manche Urnenbezirke die Briefwahl und es sind tatsächlich etwas mehr, ungefähr 400 Wahlbezirke mehr als beim letzten Mal, also so gut wie nichts, also im kleinen Prozentbereich. Insofern.
Aber immerhin mehr.
Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht, aber vielleicht unter anderem an Berlin, weil man da bei der letzten Wahl schlechte Erfahrungen gemacht hat. Da kann ich mir vorstellen, dass man da ein paar mehr eingerichtet hat. Aber ansonsten ist es immer auch, oft hat es auch zu tun mit zum Beispiel Kommunalreformen. Wenn zwei Gemeinden zusammengelegt werden oder zwei Dörfer oder so, ja, dann ist es trotzdem ja noch sinnvoll in jedem Dorf, oder es gibt auch feste Regeln, so und so viele Kilometer von Wohnorten entfernt muss man erreichbar sein und so weiter. Das sind dann Gründe, nicht unbedingt, weil sich die Bevölkerung so groß verändert hätte, sondern eher, weil es institutionelle Gebietsunterschiede gibt. Naja, das. Dann zuletzt habe ich noch eine kleine. Also du hattest recht, als du letztes Mal gesagt hast, wow. 1990 das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, sag's nochmal.
Argentinien gegen Kamerun, echt?
Richtig, ja. Denn das war bei der Fußball-WM ist seit 2006, also seit Deutschland die WM ausrichtet, macht der Gastgeber das Eröffnungsspiel. Und davor war der Titelverteidiger, was ja damals logisch. Argentinien war.
Ja, logisch.
Aber auch erst seit 74, also Titelverteidiger Brasilien. Und davor waren es auch meistens die Gastgeber oder es war etwas unsystematischer. Das erste WM-Spiel 1930 hat damals übrigens auch eine Art Titelverteidiger, nämlich der Olympiasieger von 1928. Ja, okay. Also das betrifft jetzt aber wirklich nur die älteren Hörer, die sich daran noch erinnern können. Gemacht. Die meisten Eröffnungsspiele bei Fußball-Weltmeisterschaften, übrigens ein Land, das noch nie Weltmeister war. Jetzt darfst du mir raten.
Ich weiß nicht,
das England, aber schon aber zwei WMs ausgerichtet hatte.
Aber England war ja schon mal. Warte.
In Amerika?
USA?
Nein, Mexiko.
USA war aber auch noch nicht Weltmeister.
Das ist aber mehr oder weniger Zufall, weil man ja dann eben diese Gruppe, in der man mit dem jeweiligen Hauptakt des Eröffnungsspiels zusammengewürfelt wird. Oder man ist eben selber Gastgeber. Naja, das dazu. Übrigens bei der Europameisterschaft der Männer ist es eigentlich fast immer der Gastgeber, der das Eröffnungsspiel ausrichtet. Mhm. Und da ist mir dann gestern wiederum aufgefallen, es gibt ja jetzt auch seit gestern die Frauenfußball-EM, die man so schön Frauenfußball-EM nennt. Und da war es ja absurderweise das Eröffnungsspiel, das zweite Spiel des Abends. Das war ja dann erst später am Abend, aber nachmittags gab es schon ein anderes Spiel. Die Schweiz.
Also war es das Generalprobenspiel?
Ja, genau. Also das ist bei den Frauen ist es ab und zu so, dass nicht immer aus irgendwelchen Gründen, dass man sagt, der Spielplan ist nicht immer so, dass das Gastgeberland oder der Titelverteidiger zuerst spielt. Das ist aber okay. Also bei den Männern fast eigentlich durchgehalten, aber bei den Frauen, warum auch immer, sind es irgendwelche anderen kleinen popligen Länder. Gestern war es, glaube ich, Island gegen Finnland und
Ja. Das ist ja eben und das sind ja auch nur Frauen. Also insofern.
Ja, das hast du jetzt zitiert.
Ich weiß, ich habe jetzt wieder ein paar HörerInnen verloren, Gedöns. Das war ironisch.
Es könnte ja nach wie vor spannend werden. Deutschland hat ja noch nicht gespielt, da wissen wir noch nicht, wie die drauf sind.
Eben.
Aber meistens ist es ja so, wenn das erste Spiel schlecht läuft, ist das öffentliche Interesse hier etwas abgesenkt.
Gut, apropos Interesse ist abgesenkt. meins auch, weil es ist einfach nichts mehr. Ja. Liebe Hörenden, liebe HörerInnen, wir hören uns nächste Woche zur vorletzten regulären Folge vor der Sommerpause, heute Folge 164. Mal sehen, bis dahin wird auch nicht viel passieren. Wir werden trotzdem eine Podcast-Folge vollkriegen, weil wir sind wir. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt doch einfach an luke@hengstmanns.de eine E-Mail-Adresse oder kommentiert hier unter diese Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.